Guten Abend erst einmal. Schön, dass ich jetzt schon zum zweiten Mal hier bin. Mal gucken, ob ich mit dem Zählen mitkomme, wenn wir noch länger so miteinander zu tun haben. Aber ist egal, ich freue mich einfach hier zu sein. Es war ein mulmiges Gefühl. Die Gondel verließ die Bergstation und tauchte plötzlich in die Wolken ein. Es fühlte sich so an, als wenn sich überhaupt nichts mehr bewegt. Nur ein surrendes Geräusch vermittelte den Eindruck, dass es nach unten ging. Was dann geschah, das seht ihr jetzt. Gut, reicht vielleicht soweit. Die Kenner haben es schon erkannt. Die Karibik Bayerns, ne? Der Eibsee. Als ich beim letzten Mal hier war, habe ich euch was über Steigeisen erzählt. Nun sind wir zusammen Seilbahn gefahren, von der Zugspitze aus Richtung Eibsee runter. Für unsere Kinder war es total spannend. Sie wussten natürlich, dieses Drahtseil führt nach unten. Die Gondel fährt auch, ne? Und der Mann, der die Gondel bedient, ist auch noch dabei. Also der hat nicht die Gondel losgeschickt und ist dann wieder ausgestiegen oder so. Aber man wurde dann unruhig, gerade so die Kleinen, als es unerwartet lange dauert. Man wird unruhig, wenn die Umstände vielleicht eine ganz andere Sprache sprechen. Meine Frage so an dich: Wie viel inneren Frieden hast du eigentlich gerade? Und woher bekomme ich vielleicht neuen Frieden? Vielleicht hast du eben schon Nachrichten geschaut und die letzten Tage Nachrichten geschaut und du weißt, okay, jetzt im Laufe der Woche kommen verschiedene Talkshows wieder. Die muss ich alle sehen, was dann wieder, wer weiß, wo auf der Welt losgeht und was orangene Männer so von sich geben. Wer weiß. Echter Friede? Jesus kommt. Ich nehme uns mit in 2. Petrus 3, die Verse 8 bis 13. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, jetzt habe ich vergessen zu klicken, oder du hast geklickt? Super, Techniker, die aufpassen. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. So. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne in Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Keine Angst, das gibt jetzt keine Endzeitpredigt, ne? Sondern es geht um den Frieden. Keinen Frieden, weil so viel in Bewegung ist. Vielleicht ist das so deine Stimmung, vielleicht ist das so dein Gedanke. Ich nehme uns einfach mal mit in die damalige Zeit, aus der heraus Petrus diesen Brief geschrieben hat. Es ist der zweite Brief, wahrscheinlich kurz vor seinem Tod in Rom, an Christen, die in der heutigen Türkei lebten. Es war wahrscheinlich eine Art Rundbrief, ein Brief, der zum einen an den ersten Petrusbrief anschließt, aber der zum anderen auch eine thematische Nähe zum Judasbrief hat. Also die sind inhaltlich gar nicht so weit auseinander. Ein Brief, der es zum Ziel hatte, die Christen angesichts einer mörderischen Verfolgung zu stärken. Ihnen Mut machen, sie vor Lehren warnen, die die Wahrheit verdrehen und die Perspektive auf die Wiederkunft Jesus ihn neu zu geben. Die Gemeinden standen damals unter Druck. Vielleicht nicht alle in gleichem Maße, aber es hatte sich der Wind gedreht, man an Nero und so denkt. Die Gemeinden standen unter Druck. Es war viel in Bewegung geraten. Paulus war bereits hingerichtet worden. Eine Christenverfolgung hatte nach dem Brand Roms um sich gegriffen und viele Opfer gefordert. Die Zeit der großen Missionsreisen schien vorbei zu sein. Viele der Apostel waren bereits tot. Es waren mehr und mehr die Männer und Frauen der zweiten Generation gefordert, nun das Evangelium weiterzutragen, in den Gemeinden zu wirken, geistliche Fragen zu klären. Dazu kamen immer wieder interne Gegenströmungen. Also nicht nur Druck von außen, sondern auch innerlich gärte es hier und dort. Die biblische Botschaft wurde teilweise verzerrt oder umgedeutet. Und gerade davor warnt eben jetzt der Petrus. Er hat in seinem Brief eine Gruppe von Spöttern vor Augen, die unentwegt die Wiederkunft Jesu in Frage stellen. Sie arbeiten mit einem schlichten Argument. Sie sagen, naja, Jesus ist bisher nicht gekommen. Die Augenzeugen sterben so langsam weg. Dann wird Jesus auch nicht kommen in Zukunft. Gott wird träge geworden sein. Er enthält der Gemeinde das letzte Heil auch noch vor. Gott nimmt es vielleicht mit dem Gericht doch gar nicht so ernst, wie ihr immer behauptet habt. Vielleicht verzichtet er sogar ganz darauf, weil Gott gleichgültig geworden ist. So behaupteten sie es, sinngemäß, so ein bisschen vor mir dargestellt. Kein Frieden, weil so viel in Bewegung ist. Wahr ist, es hat schon immer politische Umbrüche gegeben. Es ging immer drunter und drüber. Kriege und Not gab es immer. In der Sinus-Jugendstudie in der aktuellen ist zu lesen, die Vielzahl von Krisen und Problemen wie Kriege, Energieknappheit, Inflation oder Klimawandel, die sich mitunter überlagern und verstärken, stimmt die Jugendlichen in ihrem Allgemeinbefinden ernster und besorgter denn je. Die Sorge um Umwelt und Klima, die schon in der Vorgängerstudie als virulent beschrieben wurde, wächst in der jungen Generation weiter an. Auch die Verunsicherung durch die schwer einzuschätzende Migrationsdynamik und die dadurch angestoßene Zunahme von Rassismus und Diskriminierung ist unter den Teenagern beträchtlich. Und nicht zuletzt ist für viele Jugendliche der Übergang ins Berufs- und Erwachsenenleben aufgrund der unkalkulierbaren gesellschaftlichen Entwicklung angstbesetzt. Das ist erfasst worden. Wie geht's uns als Erwachsenen? Wie geht es uns als Christen? Gerade in Deutschland ist doch die kirchliche Landschaft aktuell von großen Umwälzungen geprägt. Die großen Kirchen stehen unter massivem wirtschaftlichen, aber auch unter moralischem Druck. Manches ist schiefgegangen. Aber freikirchliche Verbände haben zu kämpfen. Da gibt es interne theologische Auseinandersetzungen zwischen dem einen und dem anderen Flügel. Und es gibt sogar Abspaltungen innerhalb von Bünden. Ich könnte mir vorstellen, dass sich eigentlich viele Christen ruhigere Zeiten wünschten. Dieser wirkliche Friede scheint doch fern zu sein, weil so viel in Bewegung ist, weil man es kaum fassen kann und erst noch überlegen muss, was ist denn jetzt, und dann kommt schon das Nächste und eben heute nicht mehr weiß, was morgen dann noch kommt. Ich glaube, das ist eine Not. Aber wie geht's jetzt weiter? Frieden bekommen, weil Jesus kommt. Ich lese uns jetzt ein paar Zitate vor von namhaften Leuten, die sich über das Thema Frieden mal Gedanken gemacht haben, die so ein bisschen überlegt haben, wie könnte man etwas basteln, irgendetwas gestalten, das mehr Frieden gibt. Frieden ist nicht alles. Aber ohne Frieden ist alles nichts. Das ist von Willy Brandt, Bundeskanzler mal gewesen. Mark Twain hat gesagt, Man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat, aber man vergisst niemals, wo das Beil liegt. Petrarca, jemand aus dem Mittelalter, der hat geschrieben, und das ist so ein bisschen eine Anleitung aus dem Mittelalter, damit mehr Frieden entsteht: 5 große Feinde des Friedens wohnen in uns. Habgier, Ehrgeiz, Neid, Wut und Stolz. Wenn diese Feinde vertrieben werden könnten, würden wir zweifellos ewigen Frieden genießen. Hat dieser Italiener gemeint. Ein Römer hat mal geschrieben im 4. Jahrhundert: Wenn du Frieden willst, dann bereite dich auf den Krieg vor. Und Mohammed Ali hat gesagt: Ich muss nicht jeden verprügeln. Hat er wirklich gesagt in irgendeinem Interview. Ein paar Zitate von Menschen, die sich einfach Gedanken, ne, zu diesem Thema Frieden gemacht haben. Interessant ist, dass sich Gedanken zum Frieden in allen Abschnitten der Menschheitsgeschichte finden. Also wenn ihr bei Google das eingebt, Zitate zum Thema Frieden, ne, man wird wirklich aus vielen Jahrhunderten irgendwelche schlauen Köpfe finden, die was zum Thema Frieden gesagt haben. Manches ist auch einfach wirklich schräg und komisch, aber es gibt es eben. Warum? Weil es immer schon notvolle Zeiten, unfriedliche Zeiten, kriegerische Zeiten gab und das mitunter zuhauf. Genauso viele Ideen gab es und gibt es, ja, wie Frieden werden kann. Was man machen muss und mit wem man sprechen muss und welche Dinge passieren müssten, damit Frieden einkehrt. Und manches hat geholfen und wurde auch politisch umgesetzt. Anderes mag zwar wahr sein, aber wurde nie Wirklichkeit. Aber mit welcher Perspektive, was gibt uns denn Petrus mit? Was sagt er denn den Gemeinden? Das ist doch das Entscheidende. Wir wollen uns ja nicht über Willy Brandt und Petrarca unterhalten. Der Abschnitt des Petrusbriefs liefert uns einen endzeitlichen Einblick. Das ist wirklich Offenbarung in ganz kurzer Form. Ihr braucht noch nicht die ganzen Punkte lesen, ich erkläre sie gleich noch. Petrus erwähnt ein Endgericht, Vers 7. Er spricht vom Tag des Herrn in Vers 10. Vers 11 deutet den Untergang der Welt an, wie wir sie kennen. Und in Vers 12 schildert er die Entrückung. Das Thema Endzeit mit den Ideen, was wann passiert, ist ein Riesenthema. Herzliche Einladung zur Kurzbibelschule im März in Radevorm vom Wald. Da werden wir uns eine Woche lang mit der Offenbarung beschäftigen und jegliche Frage klären. Ich bin gespannt. Also herzliche Einladung, sich dazu anzumelden. In der Freizeit sind noch ein paar Plätze frei. Also ein ganz großes Thema, was wann passiert, ne? Und es erfordert eigentlich eine sehr breite biblische Betrachtung über die verschiedensten Bücher und Briefe, aber das soll nicht Gegenstand der Predigt sein. Keine Endzeitpredigt. Aber ich möchte den Kern herausstellen, wie ich meine, ihn hier entdeckt zu haben. Den Trost und die Ermutigung, die Petrus seinen Leuten schreibt. Der, der im Gefängnis sitzt, der Verfolgung mitgemacht hat und der weiß, in anderen Gemeinden steigt das Wasser gerade, da wird's eng. Was schreibt er ihnen? Frieden und Gerechtigkeit und Heil kommen sicher. Ich sage es mal mit meinen Worten. Sie werden Wirklichkeit, wenn Jesus wiederkommt. Lasst euch nicht verrückt machen von dem, was ihr in den Nachrichten hört und seht und vielleicht selbst erlebt. Jesus hat doch das Heft des Handelns nie aus der Hand gegeben. Nie aus der Hand gegeben. Was ist also Petrus' Antwort, wie man mit Ängsten und Befürchtungen und mit allem umgeht, wie man auch in der Not Frieden finden kann? Sich nochmal ganz bewusst klar machen: Jesus kommt. Jesus kommt. Und das ist doch das Ziel, auf das wir Christen hinleben. Jesus kommt. Wir würden den Blick für die Wirklichkeit verschließen, wenn wir ganz einfach und schlicht sagen: Jesus kommt. Wir würden dann verschweigen, wozu er kommt. Auch das ist wichtig. Auch das muss gesagt werden, weil das wichtig ist. Es ist zum einen die Erlösung für alle, die an ihn geglaubt haben. Es ist zum anderen aber auch das Gericht für die, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Damit die Aussage Jesus kommt, für uns zu einem hoffnungsvollen Ziel wird, müssen wir uns auch auf den freuen können, der da kommt. Und das ist der Punkt, den Paulus unter anderem im Römerbrief so beschreibt. Römer 5 kann man es nachlesen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch einen freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Und die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Die Voraussetzung für den inneren Frieden ist der Friede mit Gott. Und das muss zuerst persönlich geklärt sein. Wenn das klar ist, wäre es dann nicht zu erwarten, dass sehr, sehr viele Christen, am besten alle, ganz entspannt durch die Weltgeschichte gehen? Nein, viele, mich eingeschlossen, sind phasenweise aufgeregt und machen sich verrückt und machen sich nervös. Und vielleicht geht es dir auch so. Obwohl ich weiß, Jesus kommt, obwohl ich mit Jesus reinen Tisch gemacht habe. Aber auch das weiß Petrus. Er schreibt ja nicht so in den luftleeren Raum hinein, sondern er schreibt an Gemeinden, an Menschen. Das kennt er womöglich von sich selber, denn auch er war ja oft genug eine unruhige Persönlichkeit. Er war ja eben nicht der, der mit gefalteten Händen durch die Weltgeschichte ging. Ein Mittel, um als Christ klarzukommen, ist dann die Geduld. Aber eben nicht so in dem Sinne, so ich überlege mir jetzt heute Abend auf der Couch, ich werde jetzt geduldiger. Das kann ich meinen Jungs raten, wenn mal wieder viel Druck im Kessel ist, aber auch das funktioniert eher weniger. Im Hebräerbrief lesen wir Folgendes. Werft dieses Vertrauen auf den Herrn nicht weg, was auch immer geschieht, sondern denkt an die große Belohnung, die damit verbunden ist. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Nur noch eine kurze Zeit, dann wird der erscheinen, der kommen soll, und sein Kommen wird sich nicht verzögern. Was wir als Christen brauchen und immer wieder brauchen, wird auch so schön in dem Lied beschrieben, Auge im Sturm. In einer Strophe, die, wie ich finde, wie ein Gebet formuliert ist, heißt es, Herr, ich suche deinen Frieden, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue und tue das eine, was im Leben zählt. Ich gehe im Geiste auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Ein kurzer Zwischenstand. Menschen hatten und haben gute und wertvolle Gedanken zum weltlichen Frieden. Das sollten wir unterstützen und für Politiker beten, die das umsetzen möchten. Manche Gedanken, die es schon gab und die es vielleicht noch geben wird, das sind große Errungenschaften. Und anderes ist über die Theorie nicht herausgekommen, weil es, wie man im Siegerland sagt, Kappes ist. Also Kappes ist eigentlich ein Wort für Kohl, also nicht für den Politiker, sondern für das Gemüse. Ne? Es bringt nichts. Eine Antwort auf den Seelenfrieden geben aber all diese Konstrukte nicht. Frieden bekomme ich, das ist das Zweite, wenn ich verstehe und annehme, mein Herr und mein Heiland kommt. Dann ist die Möglichkeit da, dann ist die Chance gut, dass dieser Frieden einkehren kann, weil Jesus ihn schenkt. Drittens, in dieser Zwischenzeit, bis Jesus wirklich kommt, brauche ich womöglich Geduld. Und immer wieder neu Geduld, weil ich eben nicht alles lösen kann und ich es eben nicht befrieden kann. Und um diese Geduld kann ich bitten. Am Ende steht dann eben eine große Verheißung. Letzter Punkt, der Friede, den Gott gibt. Wir brauchen dringend diesen Frieden, den Gott gibt. Der Text zeigt uns, an welchen Stellen wir ihn wo wir besonders in Jesus ruhen müssen. Das sind so die Verse 11 bis 13, wo man im ersten Moment denkt, eieieiei, was kommt da alles? Aber ich möchte uns ein wenig hineinnehmen. Es sind verschiedene kleinere Punkte, wo wir ganz besonders eigentlich diese Ruhe brauchen. Vers 7, der Tag der Wiederkunft Jesu. Es ist schon viel spekuliert worden. Es gibt dicke Bücher, die sich da ganz viel Gedanken zugemacht haben, wie das denn alles so ist und wie das ganz genau sein wird. Aber wie das praktisch ist, im letzten Detail wissen wir einfach nicht. Wir wissen nur, dass es passieren wird. Wer in Jesus ruht, kann sagen, ich muss gar nicht alle Details wissen. Das ist nicht das Entscheidende. Jesus weiß es und das ist doch genug. Vers 8, da steht was von einer Zeitangabe. Das ist keine Gleichung. Ne? Also 1000 Jahre sind bei Gott wie ein Tag und so. Ne? Da kann man natürlich mit rechnen, aber das ist, glaube ich, nicht so gedacht. Manche Ausleger bringen das in Verbindung mit dem 1000-jährigen Friedensreich. Vielleicht ist das so. Meine Frau sagte schon, wenn du dann diese Kurzbibelschule machst, du müsstest dir ein T-Shirt drucken lassen. Da steht dann drauf, es könnte so sein. Oder es ist vielleicht ganz anders. Ne? Das müsste ich von Zeit zu Zeit, wenn die Teilnehmer dann sich heiß reden, mal lüften und nochmal zeigen. Vielleicht ist es so. Was ich aber sehr viel mehr in Bezug auf Ruhen in Jesus finde, ist die Meinung, die der englische Ausleger Matthew Henry schon vor vielen, vielen Jahren hatte. Er hat gesagt, alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Dinge liegen vor Jesus. Ist das nicht genug? So ist es. Vers 10 liefert uns einen wichtigen Hinweis, ob man den Tag des Herrn vorhersagen kann. Die Aussage hier kann uns unruhig machen. Jesus kommt, wenn wir es nicht erwarten. Wie ein Dieb, der plötzlich zum Hausbesuch dasteht. Und dann habe ich gedacht, wie wertvoll ist das Gleichnis, was Jesus gebracht hat, von den 5 klugen und den 5 törichtigen Jungfrauen. Es gibt zwar klare und gewisse Anzeichen und Richtungen, die auf eine Wiederkunft Jesu hinweisen. Diese 10 Frauen bereiten sich teilweise vor und teilweise eben nicht, aber sie wissen ganz genau, der Bräutigam kommt. Das ist so ein Bild eben für die Wiederkunft Jesu. Aber wir sollten uns von konkreten Berechnungen fernhalten. Wer Frieden mit Jesus hat, dem ist der Zeitpunkt der Wiederkunft nicht ganz so wichtig. Er gehört dann zu den Frauen aus dem Gleichnis, die zwar vorbereitet sind, aber dann doch mit den anderen eingeschlummert sind und einfach trotzdem auf diese Ankunft des Bräutigams warten und sich darauf freuen. Verse 11 und 12, Jesus bewahrt. Petrus beschreibt zwar nur kurz, aber dennoch dramatisch das Gericht. Und auch das kann uns unruhig machen, aber das brauchen wir nicht haben. Wir können in Jesus ruhen. Wer Frieden mit Jesus hat und ihm nachfolgt, der steht in diesen Zeiten eben nicht alleine da. Vers 12 spricht von Rettung aus dieser Not und einem Jesus entgegeneilen. Jetzt könnten wir die Endzeitmodelle bemühen, wer für was ist. Das möchte ich alles gar nicht tun. Es erinnert mich an einen meiner Jungs beim Spaziergang, wo plötzlich ein großer Hund entgegenkommt. Was macht der Kerl? Der geht zurück und stellt sich bei die Eltern, weil er weiß, da ist Schutz zu finden. Jesus entgegeneilen ist vielleicht in diesem Bild besser zu verstehen. Ich kapiere das alles gar nicht so richtig, aber ich gehe wieder zu Jesus hin. Er ist es. Vers 13 noch, den Frieden, den Gott gibt, kommt zur Vollendung. Petrus umreißt nur kurz, was kommt. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, vollkommene Gerechtigkeit und alles geschieht nach Gottes Verheißung und Absicht. Darauf können wir uns doch freuen, weil wir Kinder Gottes sind. Der die Welt ins Leben rief, der wird auch den Ausgang vorbildlich und in einer wunderbaren Art und Weise für uns gestalten. Zum Schluss, habe ich noch eine Folie, ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Nee. Ja. Kleine Zusammenfassung. Unruhige Zeiten, unklare Zukunft, fehlende Perspektive, viele Nachrichten von Krieg und Not sind alles so Dinge, die machen uns sicher. Ne? Du denkst auf einmal, oh, hier rinnen mir Sachen durch die Finger. Ich habe es nicht mehr in der Hand, ich kann es nicht greifen und steuern. Vor allem dann, man wirklich denkt, oh, ich bin so ein kleines Lichtchen in dieser Weltgeschichte. Man sehnt sich nach Frieden, einer heilen Welt und womöglich verklärt man so manches Vergangenes. Aber wer inneren Frieden für seine Seele finden will, die sich in einem äußeren Frieden dann eben niederschlägt, da kommen wir um Jesus nicht drumherum. Immer geht es um Jesus. Und dazu gehört nachgeordnet ein von ihm geprägte Gelassenheit. Eine von ihm geprägte Geduld und manchmal auch die Kraft zum Aushalten und zum Ertragen. Jesus kommt. Das ist doch die hoffnungsvolle Perspektive. Und wenn du den Eindruck hast, oh, ich bin hier in einer Seilbahnfahrt und ich weiß, die Seilbahn bewegt sich, aber es ist alles grau. Wie sehr können wir uns doch auf den Moment freuen, wenn es aufreißt und man den Eibsee sieht. Vielleicht seid ihr mal in dem Genuss, so eine Seilbahnfahrt zu machen. Als Christen steht uns genauso eine Seilbahnfahrt bevor und wir sind mittendrin. Irgendwann reißt es auf und wir können das Ziel sehen. Amen.